Ich würde gerne beten zum Einstieg. Jesus, wir haben gerade gesungen, alles Leben kommt von dir. Und es ist mein tiefer Wunsch, dass wir heute Abend einen Einblick dürfen bekommen in das wahre Leben, das du bietest. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, menschliche Worte sind gar nicht zureichend zum Ausdrucken, was du für uns parat hast. Und darum bitte ich, dass du dein Wort auftust, direkt zu unseren Herzen redest und wir die Botschaft dürfen verstehen, die du parat hast für uns. Amen. Kennt jemand von euch noch die Werbung, welche Farbe hat dein Durst? Das war die Rivella-Werbung vor ein paar Jahren. Sie war nicht ganz so schwarz, wie sie jetzt aussieht. Da. Also es muss nicht unbedingt das Süße sein, aber die Kampagne. Welche Farbe hat dein Durst? Vielleicht kannst du die Skiwerfer kurz wegnehmen für die nächsten 2 Minuten, dann müssen die Leute noch ein bisschen sehen. Kennt die Werbung noch jemand? Sie ist wirklich nur noch meine Generation. He? Also, die Kampagne ist darum gegangen, sie wollten herausfordern, so, dass man Farbe bekennen muss. Ich trinke Rivella Rot, Rivella Blau, Rivella Grün, natürlich nichts anderes. Welche Farbe hat dein Durst? Und ich habe gedacht, ich mache einen ähnlichen Einstieg, wie der Gami schon gemacht hat. Ich will, dass ihr mal Farbe bekennt. Alle zusammen. Welche Farbe hat dein Durst? Natürlich Rivella Rot, die anderen sind nicht wirklich gut. Nachher ein feines Wässerli, Evian. Dann für alle die, die gerne etwas rechts haben, mal am Abend. Natürlich ein Appenzeller Bier. Oder das kann man auch nicht verachten. Nehmt mir mal Wunder, ihr seht jetzt die Auswahl, die ich zur Verfügung habe heute Abend. Was ist euer Durst? Welcher Geschmack hat euer Durst? Wer alles ist für Rivella Rot? Der Ruben bleibt treu, hä? Gut. Wer alles ist für Evian? Es sind doch noch relativ viel, vor allem Frauen, hä? Ja, hast du gedacht. Und der Matthias auch. Sehr gut. Also ist ohne Kohlensäure, vielleicht das noch wichtig zu wissen. Dann so ein feines Vierabendbier. Der Lucky, ich habe es erwartet. Ja, noch 2, 3 andere, hä? Und dann das da. Sehr wenig. Jetzt mehr gehabt, wenn es ein Monster gewesen wäre. Es hat kein Monster im Migralino, sonst hätte es ein Monster gegeben. Gut, einfach so, dass ich weiss, wie die Leute verteilt sind. Welche Farbe hat dein Durst? Kannst du wieder ausblenden? Ich habe mir mal die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn wir dem Gefühl Durst nicht nachgeben? Man ist relativ klar, man verdurstet, oder? Aber mich jetzt mal Wunder genommen, was passiert eigentlich, wenn jemand verdurstet? Wenn jemand nicht will trinken, nicht kann trinken, angenommen, wir sind auf einer einsamen Südseeinsel, so comic-mässig, Sandstrand, Kokospalmen ohne Kokosnuss und das ist es. Kein Süßwasser. Was passiert? Wir haben gehört, ab 1% Wasserverlust fängst du an Durst empfinden. Du entscheidest dich, nein, ich trinke nichts, ich habe auch gar nichts zu trinken. Was passiert als nächstes? Wenn du weiterhin nichts trinkst, dann wird dein Blut immer zähflüssiger. Das Wasser wird verbraucht, du dünnst dich aus, du schwitzt. Irgendwann hat es im Körper weniger Wasser. Im Blut steigt die Konzentration von Salz oder auch vom Kalium, das ist ein anderes Mineral im Blut, das steigt an. Südseeinseln oder Sommer bei uns, es ist relativ warm, die Gefäße werden weiter und durch das muss gleich viel Blut mehr Gefäße durchfließen. Das heisst, dein Blutdruck wird kleiner, der Kreislauf geht ein Stück weit zusammen. Es wird schwieriger, das Hirn noch mit ausreichend Blut zu versorgen. Nach bereits 10% Flüssigkeitsverlust passiert das. Also du laufst nicht mehr ganz so gerade. Kann entweder das verantwortlich sein, oder weil du über zu wenig getrunken hast. Konzentrationsschwächen kannst du nicht mehr so konzentrieren. Schwindel, Sprachstörungen. Wenn du immer noch nichts trinkst, werden deine Schleimhäute anfangen austrocknen, deine Haut wird anfangen austrocknen, wird kein Schweiß mehr produziert. Heisst zum Beispiel, wenn du dann so würdest machen, so die Haut zusammenkleben, die würde einfach so stehen bleiben. Also bei älteren Leuten gibt es das. Ältere Leute haben viel weniger Wasser als ein Kleinkind. Kleinkind 70% Wasserkörper, ältere Leute manchmal noch weniger als 50%. Wenn die Haut zusammenkleben, das bleibt einfach stehen. Weil die Haut weniger Wasser drin hat. Wenn du immer noch nichts trinkst, dann geht es langsam an die Nieren, wortwörtlich. Nieren ist das Organ, irgendwo da unten ist das. Und die Nieren ist dafür verantwortlich, um den Wasserhaushalt zu regulieren. Das ist die entscheidet, wie viel Wasser geht raus. Es schwemmt die ganzen Giftstoffe aus dem Körper raus. Und die Niere merkt, es hat nicht mehr genug Wasser. Also wird sie aufhören, Urin zu produzieren. Du wirst das spätestens dann merken, wenn du nicht mehr aufs WC musst oder nur noch ganz wenig. Du wirst ganz einen dunklen und einen sehr streng schmeckenden Urin bekommen. Es ist der Moment, wo du dich anfragen, soll ich echt nicht doch gescheiter aus dem Meer trinken? Ist ja auch Wasser, wäre aber eine schlechte Idee, weil das Wasser führt dazu, du nimmst Salz auf, noch mehr Salz, und die Niere braucht viel mehr Wasser, um das Salz wieder rausschwemmen, als du mit dem Meerwasser zu dir genommen hast. Also, Folge ist, du trocknest noch viel schneller aus. Nach 2 bis 3 Tagen ohne Wasser, je nachdem wie heiß es ist und wie viel Sport das du machst auf dieser Insel, wird es langsam gefährlich. Es kommt das Nierenversagen. Die Niere kapselt sich ab aus der Versorgung, was dazu führt, dass der Organismus sich selber anfängt zu vergiften. Also die Niere, die Schadstoffe ausschaffen müsste, macht das nicht mehr. Das heisst, Harnsäure werden nicht mehr ausgeschieden, sondern deine Haut fängt sich an brünlich verfärben, schöne Sommerbrüne. Es fängt an beißen, du fängst an Mundgeruch zu bekommen, nach Urin. Deine Haut fängt an nach Urin zu schmecken. Und schon nach kurzer Zeit fangen die Giftstoffe in deinem Körper an, dein Hirn zu schädigen und deinen Körper zu schädigen. Geht nicht allzu lang. Und durch die Vergiftung, die du da durchmachst, wirst du irgendwann apathisch und wirst ins Koma fallen. Das ist etwas Letztes, was du mitbekommst, dass du anfängst nach Urin zu stinken. Nachher geht es aber noch weiter, du bist noch nicht gestorben. Durch die Blutverdickung und das Nierenversagen steigt die Kaliumkonzentration im Körper massiv an. Ist eigentlich ein wichtiges Mineral für den Körper, aber wenn es zu viel ist, ist es eben auch nicht gut. Es bringt dein Herz aus dem Takt und wird letztendlich zu Herzversagen führen, Herzstillstand. Also Verdursten, eigentlich Austrocknung, führt zu einem multiplen Organversagen und an dem wirst du letztendlich sterben, wenn du nicht trinkst. Innerhalb 3 bis 4 Tage tritt der Tod ein. Wenn du aber bei 40 Grad im Schatten das Gefühl hast, du müsstest Leistungssport machen und nicht trinken, kannst du auch so nach ein paar Stunden auf der Notaufnahme landen und bereits lebensbedrohliche Austrocknungssymptome haben. Also es kann unter Umständen auch sehr schnell gehen. Das einfach mal so ein bisschen die biologisch-anatomische Seite, falls euch das auch schon lange interessiert hat. Durst, wenn er nicht gestillt wird, hat das Verdursten, also das Austrocknen, Dehydration zur Folge. Die Frage ist aber, was bedeutet das geistlich? Können wir auch geistlich Durst haben? Die Bibel sagt sehr viel zu dem Thema durstig oder thirsty, so modern wie wir das sind in Aarau. Was sagt die Bibel zum Thema Durst? Sehr wenige Stellen in der Bibel gehen eigentlich wirklich um den körperlichen Durst, wo es um Flüssigkeit geht. Ein Großteil der Stellen, durch das Alte und durch das Neue Testament, geht um den Durst nach Leben. Oder es geht nicht um den Mangel an Flüssigkeit, sondern es geht um den Mangel an Erfüllung. Um den Mangel vielleicht auch an Lebensfreude. Und das nennt die Bibel auch Durst. Durst nach wahrem Leben, nach einem erfüllten Leben. Und ich glaube, die meisten von euch, ja wahrscheinlich sogar alle, die kennen den Durst. Zum Beispiel kann sich der so äußern, den Durst nach Sachen können zu besitzen. Das Gefühl haben, Sachen, die ihr besitzt, werden euch glücklich machen. Es wird euch ein Glücksgefühl geben. Sei das ein Auto, ein Haus, der erste Roller, vielleicht auch nur eine DVD-Sammlung. Bei mir waren das oft DVDs. Wenn es mir schlecht gegangen ist, einen schlechten Arbeitstag, jetzt in Zürich gearbeitet, dann habe ich durch halb Zürich durch mit dem Longboard und bin dort noch an einem Laden vorbeigekommen. Und ich kann mich erinnern, einmal bin ich noch in diesen Laden rein, ist mir mies gegangen, und dann sehe ich die Charlie Chaplin DVD-Kollektion. Ich habe nie Charlie Chaplin geschaut, als Kind vielleicht, aber ich habe das Gefühl, wow, wenn ich die besitze, dann geht es mir nachher gut. Das war mein Durst nach Erfüllung, nach Leben gewesen, und ich habe mir die gekauft. Etwa 100 Stutz hat die gekostet. Ich habe sie nie geschaut. Aber das ist Durst, das kann Durst nach Leben sein. Oder das Gefühl haben, wenn ich dieses oder jenes würde erleben, dann ging es mir gut. Noch an diese Party oder dort in die Ferien gehen. Mit meinen Freunden dieses und jenes unternehmen, dann, das wäre wirklich das Leben. Zu meiner Zeit hat man irgendwann mal noch so LAN-Partys gemacht, und zwar durch die Nacht, nicht einfach am Sonntagnachmittag so langweilig wie morgen, sondern über die Nacht haben wir Age of Empires oder Dungeons Age oder so die alten Klassiker halt gespielt und man hat das Gefühl gehabt, wow, das Wochenende leben wir wieder mal richtig. Und am Montagmorgen bist du müde ins Büro gekrochen und hast bereut, dass du an dieser Party warst. Aber im Vorfeld war das der Traum von Erfüllung. Und so gibt es ganz einen Haufen Sachen, wo wir das Gefühl haben, das würde meinen Durst stillen. Wenn ich mit dieser Frau zusammen wäre, mit diesem Mann befreundet wäre, wenn ich dieses oder jenes machen könnte, dann hätte ich wirklich gelebt. Das ist so ein bisschen der Durst nach Leben. Wir wollen zusammen eine Stelle anschauen aus der Bibel, die das ein bisschen aufgreift. Aus dem Johannesevangelium, Johannes Kapitel 4. Der geht zum Jesus und seinen Jünger, die unterwegs sind von Judäa nach Galiläa. Und auf dem Weg gehen sie durchs Gebiet von Samaria. Da kommen sie in einer Stadt an, oder in einem Dorf, Sychar heisst das. Und dort machen sie eine Pause bei einem Brunnen, Jakobsbrunnen genannt. Und dort setzen wir ein, das ist im Kapitel 4, ab dem Vers 6, der zweite Teil von dir, wenn du mitlesen, bis und mit Vers 18. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden neiden nämlich den Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden. Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. So wieder mal unser Text. Ich habe das immer einen schwierigen Text gefunden, weil so spezielle Kommunikation. Man hat das Gefühl, Jesus geht gar nie so wirklich auf die Frau ein, aber wir werden es gerade ein bisschen näher anschauen. Was haben wir in dieser Geschichte gesehen? Wir haben zum einen Jesus und die Jünger, die auf der Reise sind, durstig, hungrig, sie lassen sich nieder bei dem Brunnen, Jesus bleibt alleine zurück, die anderen gehen zum Mittag kaufen. Und dann kommt eine einheimische Frau, wahrscheinlich am Rand der Gesellschaft, verrufen, kommt Wasser schöpfen. Und jetzt erleben wir, wie Jesus mit dieser Frau einen Weg geht, wie er ihr aufzeigt, wie sie zum wahren, zum lebendigen Wasser kommt. Das Ganze läuft relativ speziell ab. Es fängt nämlich schon speziell an, warum kommt überhaupt die Frau zur Mittagszeit? In der Regel ist man am Morgen früh oder am Abend Wasser schöpfen, ist nicht unbedingt eine angenehme Arbeit gewesen, hat schweißtreibend können sie mit diesen schweren Krügen durchs Dorf laufen, hinlaufen, zurücklaufen. Und die Frau kommt zumindest am Nachmittag oder zumindest am Mittag, was am wärmsten ist. Warum? Der Text sagt uns nichts darüber, aber aufgrund von ihrer Lebenssituation gehen viele davon aus, dass sie im Dorf wahrscheinlich verrufen war. Man hat hinter ihrem Rücken über sie geredet, man hat sie ausgelacht, man ist ihr vielleicht sogar gegenübergestanden, hat sie gemobbt. Und so ist sie am liebsten nicht dann zum Brunnen gegangen, wenn alle anderen Frauen dort gewesen sind, sondern über die Mittagszeit. Sie war beschwerlicher gewesen, aber sie hatte dafür ihre Ruhe gehabt. Aber ich glaube, das ist der Grund gewesen, warum überhaupt die Begegnung zustande gekommen ist. Gott hat das irgendwie geführt, dass genau zu der Zeit, wo sie Wasser holt, Jesus dort ist. Und da kommt der zweite spezielle Punkt drin: Jesus spricht die Frau an. Für uns vielleicht nicht so speziell, wer gern kommuniziert, der spricht mit jedem, den er irgendwo trifft. Aber es war nicht gang und gäbe gewesen. Jesus war erstens ein Mann gewesen, zweitens ein Rabbi und drittens ein Jude. Und er spricht die Frau an, die Samaritanerin ist. Die Juden haben grundsätzlich ein Problem mit den Samaritanern. Die Samaritaner waren ein Mischvolk, wo 722 vor Christus die Juden aus Israel, das ist das nördliche Königreich, vertrieben worden sind, haben nachher die Besatzungsmacht Kolonialleute dort angebracht, Kolonisten, die das Land bevölkern, haben sich vermischt mit den Juden, die zurückgeblieben sind, und das hat eine Mischbevölkerung gegeben, wo zwar auch an Gott vom Alten Testament geglaubt hat, aber sie haben noch ihre heidnischen Sachen auch reingebracht. Noch in Götzendienst, noch in spezielle Ansichten. Sie hatten nicht mehr einen reinen Glauben gehabt, es war nicht mehr ein reines Volk gewesen. Die Juden hatten ein Problem mit ihnen gehabt. Sie sind aus dem Weg gegangen, haben Abschätzung auf sie herabgeschaut. Zudem wäre es einem Juden, besonders nicht einem Rabbi, in den Sinn gekommen, eine Frau anzusprechen. Und Jesus, der sowohl Jude ist als auch ein Rabbi, spricht die Frau an. Ist eine spezielle Situation. Aber dafür ist die Reaktion von dieser Frau normal. Sie fragt sich: Warum redest du mit mir? Du bist doch ein Jude. Sie ist sich die Umgangsformen gewöhnt und ist erstaunt, dass sie angesprochen wird. Und jetzt kommt wieder Jesus und reagiert so speziell und er beantwortet gar nicht ihre Frage, sondern er sagt: Hey, wenn du wüsstest, wer ich bin, wenn du wüsstest, was das Geschenk von Gott ist, du würdest mich bitten um Wasser. Das ist im Vers 10. Ich will den nochmal lesen. Vers 10. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, er redet auch von sich in der dritten Person Einzahl, ein bisschen wie der Julius Cäsar, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Er fordert sie raus und sagt: Hey, du bist gar nicht bewusst, wer mit dir redet. Ich bin nicht einfach nur ein Jude. Ich hätte dir ein super Angebot zu machen, aber du weißt nichts von dem und darum fragst du mich nicht um das Angebot. Logischerweise ist die Frau jetzt nicht ganz mitgekommen. Ich meine, wie würde es ausgehen, wenn uns einer anquatscht? Man würde denken, der ist vielleicht nicht ganz 100. Was redet er mit mir? Was will er mir sagen? Sie sagt: Hey, du hast kein Schöpfgeschirr bei dir, du hast einen tiefen Brunnen da, wie willst du mir Wasser geben? Irgendwie komische Gedankengänge, die der gute Mann hat. Und auf das aber fängt Jesus ihr an zu erklären, was er genau meint mit dem lebendigen Wasser. Verse 13 und 14. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wahrscheinlich hat er ihn auf den Brunnen gezeigt, und er sagt: Wer von dem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Jesus fängt da an, dass lebendige Wasser zu charakterisieren. Die Gabe, die Gott parat hat, fängt er ein bisschen an aufzuzeigen. Wir kommen nachher noch ein bisschen auf das zurück, auf das lebendige Wasser, weil das noch ein bisschen genauer anschauen. Gehen wir aber zuerst in der Geschichte weiter. Für uns ist irgendwo klar, es geht um ein Sinnbild, das Jesus braucht. Er redet nicht von richtigem Wasser. Für die Frau ist das noch nicht so ganz klar. Es ist gedanklich immer noch beim normalen Wasser. Und sie muss sagen: Hey, irgendwie ist das noch attraktiv. Wenn ich nicht mehr jeden Tag rausgehen Wasser holen müsste, nicht mehr mich immer auslachen lassen von diesen Leuten. Herr, gib mir von dem Wasser. Ich hätte gern von dem Wasser. Dann müsste ich nie mehr Durst haben. Sie ist noch voll auf der körperlichen Schiene. Und jetzt kommt wieder so eine spezielle Antwort von Jesus. Er will plötzlich ihren Mann sehen. Und spätestens da habe ich mich einmal gefragt: Jesus, irgendwie ist das ein schwieriges Gespräch. Also wenn du von mir erwartest, dass ich so mit den Leuten rede, ich kann das gar nicht, und wenn ich es könnte, ich könnte mir ein bisschen dumm vor. Aber Jesus hat einen Plan gehabt, warum er das gemacht hat. Er stellt sie vor die Herausforderung und sagt ihr, hol deinen Mann. Dabei will Jesus ihren Mann gar nicht wirklich sehen. Aber es geht ihm darum, die Frau auf etwas anzuweisen, das nicht stimmt in ihrem Leben. Er will ihr aufzeigen, schau, bevor ich dir vom lebendigen Wasser gehen kann, muss etwas in die Ordnung gebracht werden. Das stimmt nämlich etwas nicht in deinem Leben. Wir müssen uns das so vorstellen, wenn ich die ganze Zeit am Red Bull trinken bin, ist das nicht wahnsinnig gesund für mich. Irgendwann komme ich den Herzkasper rüber. Es wäre gut, ich würde manchmal noch etwas anderes trinken. Aber solange ich da am Nuckeln bin und trinke, ist es nicht möglich, dass ich noch Wasser trinke. Ich muss also zuerst irgendwie dazu gebracht werden, das Red Bull abzusetzen und zum Wasser zu greifen. Und so ähnlich ist es da, wo Jesus macht. Er versucht ihr aufzuzeigen, Frau, du hast einen Durst in deinem Leben. Und du versuchst deinen Durst mit einer falschen Flüssigkeit zu stillen. Du machst etwas in deinem Leben, wo Gott nicht gefällt, ist Sünde. Und das muss in die Ordnung da werden. Du machst etwas, wo dir nicht gut tut. Du trinkst etwas, wo dir deinen Durst nicht stillt. Sie sagt nämlich, ich habe keinen Mann. Und er sagt, du hast richtig gesagt. Du hast keinen Mann. Du hast 5 Männer gehabt. Und der, der jetzt dein Mann ist, ist gar nicht dein Mann. Also bist du nicht geheiratet. Lebst du im Konkubinat zusammen. Die Frau weiss nicht, wie lang oder wie alt das ist und wie viele Jahre immer wieder mit anderen Männern zusammen. Sie hat versucht, ihren Durst bei Männern zu stillen. Das war irgendwie ihr Lebensdurst gewesen. Wenn ich mit dem zusammen wäre, würde es mir gut gehen. Der erste hat sie vielleicht geschlagen, also ist sie zum Nächsten. Sie hat das Gefühl, wenn ich den hätte, dann würde es mir gut gehen. Vom einen zum Nächsten. Offensichtlich ist es ihr nie wirklich gut gegangen. Ihr Durst ist nicht gestillt worden. Jesus will dir aufzeigen, schau, das, was du trinkst, das sättigt dich gar nicht. Und er will dir aufzeigen, es tut dir nicht gut. Du wirst gering geschätzt von den Männern. Es ist gar nicht gut für dich. Jetzt lebst du mit jemandem zusammen, der ist nicht einmal dein Mann, der hat es nicht für wert erachtet, dich zu heiraten. Er gibt dir nicht den Schutz und den gesellschaftlichen Stand, den du verdient hättest als Frau. Du wirst ausgenutzt von dem Mann. Eigentlich läuft alles falsch bei dir. Die Frau hat ein offensichtliches Problem. Und Jesus, mit dieser so speziellen und komischen Frage, holt er sie total ab und zeigt ihr Vater gerade auf, schau, da dein Problem. Du stillst deinen Durst am falschen Ort. Bevor ich dir lebendiges Wasser geben kann, musst du aufhören, von der falschen Quelle zu trinken. Ich glaube, uns geht es oft ganz ähnlich. Oder den Menschen allgemein geht es oft ähnlich. Wir haben vorhin angeschaut, was für Quellen oder für mögliche Flüssigkeiten dass es gibt, die unseren Lebensdurst stillen können. Solange wir voll auf die Alternativen setzen, ist es gar nicht möglich, das lebendige Wasser zu trinken, weil etwas anderes den Stellenwert hat, das lebendige Wasser müsste haben. Und ich glaube, Jesus geht genau gleich mit uns vor. Er zeigt uns auf, wo das etwas nicht stimmt. Er zeigt es immer wieder auf, wo das andere Sachen einen grossen Stellenwert haben. Er weiss um die Situation. Und er will uns aufzeigen, hey, du trinkst von falschen Quellen. Es tut dir nicht gut. Das ist etwas, das dir schaden kann. Und erst dann, wenn wir das Ganze ablegen können, sind wir bereit, von der richtigen Quelle zu trinken. Im weiteren Verlauf dieser Geschichte sehen wir, wie die Frau immer mehr auf Jesus anfängt zu vertrauen. Sie fängt an zu erkennen, das ist der verheißene Messias. Der Retter, der Erlöser, der schon lange verheißen ist. Sie geht ins Dorf, wird zu einer Missionarin im eigenen Dorf und durch sie kommen einige Leute zum Glauben an Jesus. Er war 2 Tage in diesem Dorf. Und einige Leute haben erfahren, was es bedeutet, den Erlöser kennenzulernen. Das lebendige Wasser kennenzulernen. Aber lassen wir den Rest von dieser Geschichte vorerst beiseite oder für heute Abend beiseite. Ich will zurückkommen zu dieser Frage. Welche Farbe hat dein Durst? Und ich meine jetzt nicht Rivella oder Red Bull oder was, sondern ich meine dein Lebensdurst. Welche Farbe hat dein Lebensdurst? Das meint, wie stillst du deinen Lebensdurst? Sieht dein Lebensdurst vielleicht so aus? Party. Mein Leben mit Party füllen. Vielleicht immer ein gewisses Level, vor allem am Wochenende, ein gewisses Level erreichen, einen gewissen Pegel, dass das Leben cool ist. Möglichst viel erleben und möglichst mit meinen Kollegen unterwegs sein. Und das gibt mir einen Sinn. Oder sieht dein Leben vielleicht mehr so ein actionreich aus? Möglichst viel erleben. Immer auf Achs. Dort am Bungee-Jumpen, dort am Biken, da tauchen. Immer etwas, das dir Adrenalin gibt, das dich auf Achse behaltet. Oder bist du vielleicht mehr der bodenständige Schweizer? Der bodenständige Schweizer, der gut lebt, so wie es Gott könnte gefallen. Ich tue niemandem etwas leid, niemand tut etwas mir zu leid. So, ich bin ja nicht so böse gewesen, also wird mich Gott schon in den Himmel lassen. Oder bist du der, der gesagt hat, hey, ich vertraue auf das lebendige Wasser. Ich habe mich ganz Gott zugewendet und Jesus ist meine Quelle. Und ihr merkt schon, wenn wir ganz ehrlich sind, also für mich ist es so, ein Teil von euch hat es nicht so gesehen, voran glaube ich, aber das ist nicht das Attraktivste auf den ersten Blick. So ein bisschen Party, so ein bisschen Extremsport, viel Zucker, so ein bisschen Kick oder auch mal ein bisschen bodenständig sein, das wirkt sehr attraktiv, aber nur fahrt das Wasser. Das ist nicht oft das Attraktivste für unser Leben. Und ich glaube, besonders in den jungen Jahren, so habe ich es zumindest erlebt, ist es gar nicht immer einfach, sich zu entscheiden, welche Farbe mein Durst hat. Oft habe ich mit meinem Kopf gewusst, das ist das lebendige Wasser. Mit Jesus vorwärts gehen, auf ihn bauen, das ist das lebendige Wasser. Aber Red Bull ist eben auch so gut. Und mal ein Bierli, ich habe Bier nicht so gerne, ehrlich gesagt, aber mal ein Weili oder etwas Stärkeres, ist auch nicht schlecht. Und darum meine Frage heute Abend, welche Farbe hat dein Durst? Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen genauer anschauen, das lebendige Wasser. Was charakterisiert denn das lebendige Wasser? Im Vers 14 hat Jesus ein paar Sachen angetönt. Das lebendige Wasser meint letztendlich die Erfüllung, die nur Gott geben kann. Er charakterisiert das lebendige Wasser als das, wo nie mehr Durst gibt. Und letztendlich, ich meine, das ist nur ein Versprechen, aber alle, die sich auf das Versprechen einlassen haben, die können bezeugen und sagen, hey, das, was ich durch Jesus bekommen habe, das hat mir meinen Durst gestillt. Letztendlich wird das lebendige Wasser direkt auf den Heiligen Geist bezogen. Das Geschenk, das all die überkommen, wo sich Jesus zugewendet haben, wo gesagt haben, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Retter, dir will ich nachfolgen. Die kommen den Heiligen Geist über, werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und mit ihm einher geht Vergebung, geht Errettung und Jesus sagt, bis ins ewige Leben fließt die Quelle. Das lebendige Wasser ist das oder die Flüssigkeit, wo unser Durst so stillt über den Tod raus. Es gibt nichts anderes, was uns das versprechen kann. Das lebendige Wasser verhebt da sogar darüber raus. Etwas Zweites, was wir sehen, das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt. Ich finde einen ganz spannenden Punkt, der da angesprochen ist, wenn wir drei Kapitel weiterführen gehen oder weiter hindern. Johannes 7, Vers 38. Nimmt Jesus das Thema wieder auf vom Wasser. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jesus weist mit dem darauf an und sagt, hey, das Wasser, das dich gesättigt hat, das ist eine Quelle, die fließt. Das ist nicht nur für dich bestimmt. Das Wasser ist auch für die Menschen um dich herum bestimmt. Sie sollen auch von dem lebendigen Wasser erfahren. Er deutet damit bereits den Auftrag an, den Christen werden haben. Das Wasser fließt. Wir haben etwas weiterzugeben. Jesus hat uns durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, seine Zeugen zu sein und das lebendige Wasser rauszubringen. Und letztendlich sagt Jesus ganz klar, nur ich. Durch ihn wird das lebendige Wasser vermittelt. Das ist ein Geschenk von Gott, aber nur durch Jesus. Es gibt keinen Weg an ihm vorbei. Nur indem er zu Jesus kommt und sagt, ich will auf dich vertrauen. Du bist mein Herr und Erlöser. Mit dir will ich durchs Leben gehen. Darum die Frage, welche Farbe hat dein Durst? Es geht letztendlich nicht darum, dass wir nur noch das trinken dürfen, also jetzt sinnbildlich, und nie mehr auf eine Party gehen nicht auch ein bodenständiges Leben dürfte leben und nicht auch solche Post dürfte abgeben mit coolen Sachen. Aber es geht letztendlich darum, von was erhoffst du dir, dass es deinen Durst stillt? Auf was baust du? Baust ganz und gar auf Jesus und geniesst es, dass du die Freiheit hast, auch mal so oder so dürfen zu leben? Oder ist das dein Fundament? Ich glaube, jeder von uns hat schon die Erfahrung gemacht, dass die Sachen, die wir uns manchmal erhoffen, dass sie unser Leben werden stillen, nicht wirklich durstsättigend sind. Unsere Filmnächte, unsere Game-Nächte, meine DVD-Sammlung, die ich mir angehäuft habe, das hat meinen Durst nie gestillt. Ich glaube, ihr habt ähnliche Erfahrungen gemacht. Und dazu kommt noch nebst dem, dass unser Durst nicht stillt. Es kann gefährlich sein. Es tut uns nicht gut. Wer sich nur von dem ernährt, jetzt wieder richtig geredet, wer sich nur von Bier ernährt, das wird dem Körper nicht gut tun. Wer sich nur von Red Bull ernährt, das wird ihm nicht gut tun. Und genauso ist es im Übertreiten, im geistlichen Sinn, wenn wir uns von anderen Sachen als vom lebendigen Wasser unseren Durst sättigen lassen, kann es gefährlich werden für unser Leben. Spätestens am Schluss ist das Einzige, wo uns wirkliches Leben, ewiges Leben versprochen wird. Bei allem anderen werden wir austrocknen, dehydrieren und letztendlich sterben. Multiples Organversagen, wenn es am Anfang gehört. Auch im geistlichen Sinn. Wer von uns wird vertrocknen? Wer von uns wird so zugrunde gehen, wie wir es am Anfang gehört haben? Ich glaube, niemand. Und trotzdem, im geistlichen Sinn, sind wir sehr schnell auf einer ganz anderen Spur. Und haben das Gefühl, etwas anderes könnte doch auch noch gut sein. Und ich möchte euch heute Abend vor die Herausforderung stellen, vor die Frage stellen, welche Farbe hat dein Durst aktuell? Auf welche Farbe baust du? Was ist das, was du dir Durstsättigung in deinem Leben erhoffst? Ich möchte nochmal den Vers 14 lesen zum Abschluss. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Das ist das, was Jesus verspricht. Und du wirst anschliessend jetzt die Möglichkeit haben, wir werden ein Lied zusammen singen, wir stehen auf zu dem Lied und nachher hast du die Möglichkeit, zum einfach da bleiben, sitzen bleiben nach dem Lied, wenn du sagst, hey, ich möchte da noch über eine Frage oder etwas, was mich beschäftigt, mit jemandem reden, mit jemandem zusammen beten. Vielleicht merkst du, es steht eine Entscheidung an. Vielleicht hast du dich noch gar nie entschieden, was das der Inhalt von deinem Leben soll sein. Wo du sagst, hey, eigentlich will ich das lebendige Wasser. Ich will mich mal klar für das entscheiden. Dann hast du die Möglichkeit, einfach sitzen zu bleiben nachher. Oder du sagst, hey, ich habe mich zwar mal für das entschieden, aber im Moment baue ich voll auf das. Oder auf das. Und Jesus, lebendige Wasser, ich habe es zwar mal getrunken, aber es ist irgendwo im Hintergrund. Eigentlich verspüre ich wieder einen Durst, weil das ist nicht mehr im Mittelpunkt. Ich lasse mich nicht mehr von dem sättigen. Oder vielleicht ein dritter Punkt, der für euch auch eine Herausforderung sein könnte. Für mich ist es oft einer der herausforderndsten Punkte. Wir haben gelesen, das Wasser wird zu einer Quelle in uns, die sprudelt. Aus einem Christ werden Ströme vom lebendigen Wasser fliessen. Und ich glaube, wir sind oft herausgefordert, dass wir die Ströme zurückhalten. Wir haben Angst, wie wirkt denn das gegen aussen? Wir fühlen uns manchmal ein bisschen peinlich berührt, wenn wir das Gefühl haben, dann eben mir, mein Schulkollege, könnte merken, dass ich lebendiges Wasser habe. Kommt vielleicht ein bisschen peinlich rüber. Aber warum eigentlich? Es ist das Beste, was wir bieten können. Lebendiges Wasser, wo Gott zu bieten hat. Man darf auf ihn verweisen. Und vielleicht sagst du heute Abend, hey, ich will dem nicht mehr im Weg stehen. Ich will zulassen, dass das lebendige Wasser in mir darf strömen, dass es darf fliessen in meine Klasse, an meine Arbeitsstelle. Dass das, was das lebendige Wasser kann, nicht gehindert wird von mir und meinem Leben. Ich will beten zum Abschluss und nachher gehen wir rüber zum Lied. Vater, ich danke dir für das wunderbare Geschenk vom lebendigen Wasser, das du uns machen willst, vielen von uns schon gemacht hast. Und ich wünsche mir für jedes Einzelne da drin, dass der verlebt werden, was es bedeutet, dass der Lebensdurst plötzlich verschwunden ist, weil wir gesättigt dürfen sein, weil du genau das bist, was wir brauchen, weil du uns die Freiheit in den Lebenssinn hineinführst, den wir brauchen, wo wir danach durchstehen. Und ich bitte dich, dass jetzt heute Abend dort, wo Leute gemerkt haben, irgendwo bin ich da nicht auf dem richtigen Weg, irgendetwas stimmt nicht in meiner Ernährung, dass du dort einfach den Mut gibst, um eine Entscheidung zu treffen, um etwas festzumachen und sich wieder ganz auf das lebendige Wasser auszurichten. Und ich möchte dich besonders bitten für den Punkt, ja, du willst uns das Wasser geben, zum Teilen, zum Weitergeben. Und das ist oft so herausfordernd für uns. Und auch da bitte ich dich um den Mut, die Entscheidung zu treffen, dass wir mehr und mehr leben wie wir dürfen zu Lebensspender werden oder dass du Lebensspender wirst durch uns durch, wie andere von dem lebendigen Wasser dürfen überkommen, weil sie es bei uns sehen sprudeln und sie begeistert sind von dem, was sie selber nicht haben. Amen.